das ist eigentlich etwas von früher, sage ich, wo ich ein Zufallgut hatte.
Non, mais moi, je crois au dragon, bien sûr. Puisque je fais partie de la même famille.
Das haben wir früher gesehen, dass das Mädchen nicht lange draussen bleiben am Abend.
Mythen und Fakten. Die Hintergrundsendung auf Radio FR.
Thema von heute bei Mythen und Fakten ist der Unsinn oder eben Sinn der Impfungen. Wir haben am 18.04. bereits den Teil 1 gehört zu diesem Thema. Und zwar haben wir in einem Vortrag eingelöst von der Anita Petek-Dimmer. Und heute wäre also die Fortsetzung zu diesem spannenden Thema Impfungen, Sinn oder Unsinn. Anita Petek-Dimmer hat rund ums Impfen einige sehr interessante Sachen können erzählen. Einerseits eben wegen der Deklarationspflicht, die nicht super gemacht wird. Andererseits aber auch, was in diesen Impfstoffen eigentlich für Stoffe drin sind. Also eben sei es Quecksilber oder auch nur eine ganz einfache Kochsalzlösung. Also hier sehen wir schon gerade einmal, wie einfach das eigentlich ist, zu beweisen oder aufzuklären, dass Impfungen nicht wirksam ist oder vielleicht nur in einigen wenigen Fällen kann einen Sinn machen. Obschon, wir sind da natürlich nicht Spezialisten und können uns da nur darauf verlassen, was uns eben Spezialisten, Wissenschaftler oder eben jetzt in dem Fall Anita Petek-Dimmer zu diesen Impfungen kann sagen. Und eben, sie zitiert ja auch sehr viele andere Forscher, Mediziner und so weiter, die sich zum Impfen und dem ganzen Impfzirkus von der Pharmaindustrie äussern. Freuen wir uns also heute auf einen zweiten Teil, auf eine ebenso spannende Sendung wie der Teil 1, wo wir uns an dieser Stelle noch bedanken für die sehr vielen Feedbacks auf die Sendung. Es hat uns gefreut, dass ihr euch positiv wie auch kritisch geäussert habt zu der Frau Anita Petek-Dimmer. Es ist selbstverständlich ging so, dass auch Kritiker kritisiert werden. Das akzeptieren wir selbstverständlich. Aber wie gesagt, das ist eine subjektive Sendung, die wir hier probieren anzubieten. Und es bleibt natürlich selbstverständlich an jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer frei, an die Wirkung von Impfstoffen zu glauben oder eben auch nicht. Auf jeden Fall freuen wir uns auf weitere Ausführungen von der Anita Petek-Dimmer zu dem ganzen Thema rund um Impfungen im Sinn und Unsinn. Ich wünsche viel Vergnügen und lege da gerade los nach dem nächsten Musikstück. Mit dem Vortrag Teil 2 von der Anita Petek-Dimmer. Am Mikrofon für euch der David Ewischer.
In the shuffling madness of the locomotive breath. The all-time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Poor Charlie stole the handle, and the train didn't want to stop. Oh, and no, it just slowed down. Sees his children jumping off stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle, and the train then won't stop going. No, it took slow. We'll be right back. hears the silence howling, catches angels as they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle, and the train it won't stop going. No, it just slowed down. 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 Way to slow down. No way to slow down. No way to slow down.
Mythen und Fakten. Die Hintergrundsendung auf Radio FR.
Heute also mit dem spannenden Thema Impfungen, Sinn oder Unsinn. Danita Petek Dimmer hat einen wunderbaren Vortrag gehalten, den wir euch nicht wie vorenthalten. Wie gesagt, am 18.04. hat er Teil 1 gehört und heute fahren wir weiter mit dem zweiten Teil. Wir steigen gerade ein in der Passage, wo sie sich darüber auslässt, dass eben nicht alle Impfstoffe klar deklariert sind bezüglich der Inhaltsstoffe. Und tut natürlich zwischen das auch ein bisschen auf belustigende Art und Weise weitergeben.
Wie Sie sehen, wenn Sie das so lesen, das hört sich an wie die Rückseite vom Gummibärchenpack, gell? Obwohl es hat, und ich bin auch sicher, dass man die Sachen, was im Gummibärchen zu suchen haben, damit die schön grün, blau und gelb bleiben und nicht aneinander kleben, aber ich bin nicht sicher, ob diese Dinge in meinem 2 Monate alten Kind etwas zu suchen haben. Da bin ich nicht ganz sicher, gell? Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass die Kinder das bei sich im Körper haben, dann hätte er sie so auf die Welt geschickt. Da er es nicht gemacht hat, ist zu zweifeln, ob das Zeug da reingehört. Aluminiumsulfat ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten und es gibt ja auch, vielleicht wissen Sie das, Impfstoffe für den älteren Menschen, je nach Land ist das ab 60, 65. Dort ist vermehrt Aluminiumsulfat enthalten, weil der ältere Mensch schlechter Antikörper bildet, packt man vermehrt Aluminiumsulfat für den älteren Menschen in den Impfstoff mit rein. Jetzt ist aber folgendes Problem, man weiß, dass die zum Beispiel Alzheimer-Patienten, dass die sehr viel Aluminium im Körper haben. Eben dadurch entsteht Alzheimer. Das heißt, wir provozieren diese Alzheimer-Patienten. Die allermeisten sind künstlich erschaffen. Dann Zusätze sind drin, das heißt das, was nachträglich zugesetzt wird nach der Herstellung. Das sind Emulgatoren, da muss man ja schauen, dass das Ganze, dass das nicht absetzt, gerinnt oder so weiter, diese schöne Masse, damit es auch für den Arzt nicht grauslich ist zum Anschauen, damit es schön ist. Und deswegen führen da Emulgatoren rein, damit es eine homogene Masse wird. Antibiotika ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten, meist sehr starkes und dann auch noch gemischt verschiedene, damit es sich lohnt, die ganze Sache. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens, diese Impfstoffe, die auf Tieren gezüchtet werden, da sind ja Viren und Bakterien, die von dem Tier über den Impfstoff auf den Menschen übertragen werden können. Und um diese Bakterien einigermaßen im Griff zu halten, ist Antibiotika drin. Zweitens, dieses Aluminiumsulfat, was ich vorher erwähnt habe, was im Impfstoff drin ist, das soll Entzündungen im Körper verursachen. Auf Entzündungen reagiert der Körper, er reagiert mit Antikörpern, deswegen ist Aluminiumsulfat drin. Und damit diese Entzündungen nicht überhand nehmen, damit man die unter Kontrolle hat, packt man Antibiotika mit rein. Dann Formaldehyd ist so gut wie in jedem Impfstoff enthalten. Das ist der Stoff, den die Möbelhersteller schon lange nicht mehr in die Möbel einbauen dürfen, weil man weiß, dass wenn ich zwischen diesen Möbeln lebe und das einatme, dass das krebserregend ist. Aber unseren 2 Monate alten Kindern darf ich diesen Stoff ungeschützt einfach so in den Körper hinein spritzen. Und dann wird noch behauptet, das macht stramme und gesunde Erwachsene. Wenn ein Stoff schon nur dann schädlich ist und dann auch gerade krebserregend ist, wenn ich ihn einatme, wie schädlich muss er dann sein, wenn er unter Umgehung von allen Abwehrmechanismen direkt in den Körper hineinkommt? Da macht sich keiner Gedanken drüber.
Also wenn man das so hört, macht man sich da schon seine Gedanken und es ist leider auch sehr einleuchtend, was Danita Petek Dimmer da erzählt. Wir machen jetzt zur Erholung sozusagen ein bisschen Musik und kommen dann gerade mit zurück und fahren weiter im Vortrag von der Danita Petek Dimmer.
You're cruel.
Fakten. Die Hintergrundsendung auf Radio FR.
Heute also mit dem Thema Impfungen. Wir sind hier im Teil 2 vom Vortrag von der Anita Petek. Dimmer, wir steigen also gerade um mich ein, wo sie näher darauf eingeht, über die Inhaltsstoffe von diesen Impfstoffen.
Die Pharmaindustrie gibt zu. Ohne Inhaltsstoffe im Impfstoff bilden sich bei uns im Körper keine Antikörper. Also ich möchte jetzt ein Beispiel dazu bringen. Unser Sohn hat letztes Jahr, wir haben doch eine sogenannte Masernepidemie in der Schweiz, gell, das wisst ihr das vielleicht. Ich hoffe, ihr seid alle geimpft, die vom Ausland daherkommen, nicht damit ihr das mit nach Hause nimmt. Unser Sohn, Gott sei Dank, hat auch zu den Kandidaten gehört letztes Jahr, hat auch die Masern durchgemacht. Und dem musste ich nicht nachher, als er wieder gesund war, noch einen Löffel Quecksilber hinten nachschieben oder noch ein bisschen Aluminium zum Lutschen geben. Der hat trotzdem seine Antikörper gehabt und der wird nie wieder Masern kriegen. Warum funktioniert das nicht bei der Impfung? Warum nicht? Weil eine Impfung ganz anders einen Körper stimuliert. Eine Impfung gelangt auf einem ganz anderen Weg in den Körper hinein als diese Krankheit an sich. Das hat was mit zellulärer, humoraler Immunität zu tun. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das kann ich nachher gerne im kleinen Rahmen noch erklären. Und deswegen kann eine Impfung mich nicht schützen. Und weil man das weiß, muss man diese ganzen Hilfsstoffe hineinpacken, damit sich Antikörper bilden. Aber gleichzeitig gibt unsere Impfindustrie unsere Forscher seit über 20 Jahren zu, dass die Höhe des Antikörpers nichts über den Schutz aussagt. Also wenn ich viele Antikörper habe, heißt das nicht, ich bin geschützt, oder wenn ich keine habe oder wenige, ich werde krank, sondern Antikörper, dass ich sie habe, bedeutet lediglich, mein Körper hat Kontakt mit dem Erreger gehabt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die gesamte Aussage. Nur diese Tatsache, die ist noch nicht bis ins Volk vorgedrungen und deswegen darf man uns noch erzählen, hast du viele Antikörper, bist du geschützt, hast du keine, pass auf. Aber so funktioniert das eben nicht. Dieser Giftcocktail, nein, geh nochmal zurück, dieser Giftcocktail, was anderes ist eine Impfung nicht, gelangt innerhalb von einem, die wird ja in wohldurchbluteten Muskel gespritzt, gell, das wisst ihr. Bei den kleinen Kindern in den Oberschenkel, wenn sie größer sind, in den Oberarm oder bei uns Erwachsenen, je nach Reiseimpfung in einen anderen exotischen Ort, kriegt man die Impfung verabreicht. Der gelangt, das ist der Witz davon, innerhalb von wenigen Minuten, von ein, zwei Minuten ist er in der Blutbahn, deswegen impft man den in den Muskel, damit er ins Blut kann, und innerhalb von ein paar Minuten hat der, stellen Sie sich so ein 2 Monate altes Würmchen vor, hat er das Kind vom Scheitel bis zur Sohle mit der Blutbahn eben oder in der Blutbahn umkreist, immer wieder. Und bei kleinen Kindern unter 3 Jahren ist folgendes Problem: Diese Kinder haben eine extrem durchlässige Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, alles, was sich im Blut befindet, gelangt automatisch ins Gehirn dieser Kinder hinein. Und da gelangen jetzt plötzlich Stoffe rein, wie Quecksilber, Aluminium, Schwermetalle. Also Quecksilber ist offiziell kein Schwermetall, ich rechne es trotzdem dazu. Diese Dinge gelangen jetzt in das Gehirn eines Kindes hinein. Unser Körper ist nicht imstande, die wieder auszuscheiden. Das heißt, die müssen erst in eine andere Form umgewandelt werden, bevor mein Körper die loswerden kann. Das heißt, die verbleiben jetzt. Die kreisen jetzt mit dem Blut immer wieder durch das Kind durch und jetzt irgendwann setzen die sich irgendwo ab. Die deponieren sich im Fettgewebe, vor allen Dingen Aluminium und Quecksilber deponieren sich mit Vorliebe im Gehirn eines kleinen Kindes. Und jetzt haben wir einen Schaden gesetzt. Jetzt reden wir von einem 2, 3, 4 Monate alten Kind. Jetzt haben wir einen Schaden gesetzt, den wir jetzt nicht feststellen. Und das ist, meine Damen und Herren, für mich und für sehr viele Ärzte der offizielle Grund, warum im Alter von 2, 3 Monaten bereits geimpft wird. Weil wir jetzt den Schaden nicht feststellen können. Den Schaden merken wir in aller Regel erst, wenn das Kind ein Jahr alt wird. Wenn es aufstehen, laufen und reden soll, dann merken wir, hier stimmt irgendetwas nicht mit der Entwicklung. Und dann ist so viel Zeit vergangen, dass man uns Eltern erzählen kann, das hat nie was mit dem Impfen zu tun. Heute in der Regel erlebe ich das, dass die Ärzte sagen, das Kind hat das von Geburt an, sie haben das nur nie gemerkt. Das ist für mich der wahre Grund, warum im 2. Monat bereits angefangen wird zu impfen und kein anderer Grund.
Ja, das klingt nicht wirklich wunderbar, wenn man das so hört. Wir machen jetzt eine musikalische Pause. Nach der Pause erzählt sie dann noch etwas über Nebenwirkungen von diesen Impfstoffen bzw. den Inhaltsstoffen von den jeweiligen Impfstoffen.
Does anybody here remember Berlin? Remember how she said that we would meet again some sunny day?
Mythen und Fakten, die Hintergrundsendung auf Radio FR.
Heute mit diesem außerordentlich speziellen Thema Impfungen zum Sinn oder Unsinn. Wir haben jetzt ein paar schreckliche Sachen schon gehört im Verlauf der heutigen Sendung. Es geht gerade im gleichen Stil weiter, leider muss man fast sagen. Und zwar geht es um Nebenwirkungen von den Inhaltsstoffen, von den Impfstoffen.
Ich möchte ganz kurz auf ein paar Nebenwirkungen eingehen. Asthma ist für mich eine indirekte Nebenwirkung. Die entsteht in der Regel dadurch, dass ein Kind nach einer Impfung eine Neurodermitis bekommt. Diese Neurodermitis, die wird falsch behandelt, nämlich mit Cortison anstelle mit der Homöopathie. Und dann, was passiert? Diese Krankheit, die geht zurück in den Körper rein, anstelle dass sie raus kann. Und sie wird unterdrückt. Und schlussendlich, nach einem halben Jahr, 1,5 Jahre später, bekommt das Kind einen ersten Asthmaanfall. Und was passiert dann? dann wird wieder mit Cortison behandelt, da sind wir langsam in dem Teufelskreis drin, wo wir, wenn wir jetzt nicht einen absoluten Schwenker machen, gar nicht mehr rauskommen. Jedes 10. Kind im deutschsprachigen Raum hat bereits Asthma, Tendenz steigend. Allergien, jedes 2. Kind im deutschsprachigen Raum hat eine Allergie, Tendenz steigend. Die kann man nicht mehr steigern fast, dann hat nämlich jedes Kind eine Allergie. Und was heißt denn eine Allergie? Es gibt ja Kinder, da fragt man sich, von was ernähren die sich noch, weil die sind ja schon langsam gegen alles allergisch. Die Zusatzstoffe im Impfstoff, es sind nicht diese Masern, Viren, Keuchhustenbakterien. Es sind, für meine Begriffe, sind es zu 99% diese Nervengifte, diese Zusatzstoffe im Impfstoff, die hier für diese Dinge verantwortlich sind. Abwehrschwäche, viele Erkältungen, das Immunsystem des Kindes ist vollkommen auf den Kopf gestellt. Dem Kind, seiner Grundurgesundheit, ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Was passiert? Auf jeden kleinsten Windhauch, alles was vorbeifliegt, wird reagiert, gibt es Erkrankungen, Erkältungen und so weiter. Häufige Mandel- und Mittelohrentzündungen, es ist ja jetzt gang und gäbe, das habe ich letztens vor 2 Jahren in der Podiumsdiskussion mit Professor Heininger, der sitzt in der STIKO, Deutschland, in der Ständigen Impfkommission, das ist auch bei uns in der Schweiz, in der Eidgenössischen Impfkommission, nur leider heute hier sitzt er nicht, das wäre schade, das wäre mal eine Fortbildung gewesen, da ist er heute leider nicht dabei. Professor Heininger sagt, in der Podiumsdiskussion hier in der Schweiz, sagt er ins Publikum rein, es ist gang und gäbe, also Professor Heininger ist Kinderarzt, leitender Arzt in der Uniklinik Basel, nicht damit Sie meinen, so ein Feldwald- und Wiesenarzt, er ist wer. Professor Heininger sagt ins Publikum rein, es ist heute gang und gäbe, dass ein 2- bis 3-jähriges Kind 8 bis 10 Mal im Jahr eine Mandel- oder Mittelohrentzündung hat. Da bin ich dann so wütend geworden, ich habe dann stehend reden müssen, ich habe gar nicht mehr sitzen können. Das stimmt nicht. Dass es das gibt, das ist schlimm genug, aber das heißt nicht, dass es normal ist. Sondern diese Dinge, die werden wieder verschleiert und weil man nicht mehr weiß, was man mit den armen Eltern machen muss, sagt man, das ist normal, da müssen sie halt mit leben. Muss man nicht. Das ist eine Abwehrschwäche bereits, die hier durch die Impfung gesetzt worden ist und deswegen reagieren die Kinder so. Sprachstörungen, mehr als 50%, das sind jetzt neue Zahlen, im deutschsprachigen Raum der Schulanfänger, das ist über die Hälfte der Schulanfänger, können nicht richtig sprechen. Und hier haben wir jetzt diese Stoffe, Quecksilber, Aluminium, das sich jetzt im Gehirn, zum Beispiel im Sprachzentrum festsetzt. Und da merkt man dann ein Jahr später eben, wenn das Kind anfangen soll zu sprechen, was hier jetzt für Schäden gesetzt sind. Dann Verhaltensstörungen. Durch das Quecksilber zum Beispiel diese hyperaktiven Kinder, die wir heute haben. Dann als nächstes schrilles Schreien, möchte ich eine kurze Geschichte dazu erzählen, die ich immer wieder so höre. Die Kinder kommen Eltern kommen mit dem Kind nach Hause, ein wenige Monate altes Kind. Das Kind schreit wie verrückt. Nicht dieses Schreien, das Sie kennen, wenn die Windel voll ist, sondern ein unglaubliches durchdringendes Schreien, das einem durch Mark und Bein geht. Die Kinder schreien, sind nicht zu beruhigen. Die Mutter ruft den Arzt an, geht mit dem Kind zurück zum Arzt und sagt, bitte helfen Sie mir. In aller Regel heißt es, mein Gott, können Sie das Kind nicht beruhigen? Mein Gott. Mutter wird nach Hause geschickt mit dem Zäpfchen. Ich weiß zwar nicht, was ein Zäpfchen beim Schreien helfen soll, aber es hilft halt angeblich. Hilft natürlich nicht, das Kind schreit weiter. In dieser Nacht, irgendwann schläft das Kind wieder ein. Wir betreuen einen Bub, der ist jetzt 17, der hat 48 Stunden, können Sie sich das vorstellen? 48 Stunden ununterbrochen so geschrien. Nachher ist er in langen, tiefen Schlaf gefallen, sagt die Mutter, das war für mich was anderes als ein langer und tiefer Schlaf. Und er war damals 7 Monate alt und heute ist er schwer geistig behindert. Diese Kinder, die jetzt so schreien, wenn sie im Schlaf, wenn sie dann endlich aufhören zu schreien und zum Schlafen kommen, haben sie die ersten HHE, das sind hypotone, hyporesponsive Episoden. Und die können Sie feststellen, wenn Sie zufällig gerade am Bett stehen beim Kind. Entweder, es gibt 2 Phasen, wenn Sie rechtzeitig da sind, ist das Kind schneeweiß am ganzen Körper, vom Scheitel bis zur Sohle. Es schaut so aus, wie wenn es nicht mehr atmen würde. Es sieht nur so aus, es atmet trotzdem noch. Und wenn Sie es hochreißen, das tut natürlich dann jeder reflexartig, dann hängt da die Muskulatur, wie so eine gliederlose Puppe, das Kind da. Wenn Sie ein paar Sekunden später kommen, ist das Kind blau-violett am ganzen Körper. Diese Phasen, die findet im Schlaf statt, also in der Ruhephase hinterher, und die findet nach diesem schrillen Schreien grundsätzlich statt. In den USA steht im Keuchhusten-Impfstoff, Pertussis-Impfstoff drin, als Nebenwirkung, schrilles, unstillbares, das heißt, man kann es nicht beruhigen, schrilles, unstillbares Schreien bis zu 2 Stunden, steht bei uns drin. In den USA steht drin, schrilles, unstillbares Schreien bis zu 2 Stunden mit anschließendem plötzlichem Kindstod. Dieser Satz ist bei uns im deutschsprachigen Raum rausgenommen worden, weil man befürchtet hat, dass das die Eltern beunruhigen würde.
Und das würde es in der Tat, zumindest mir persönlich, tut das jetzt sehr beunruhigen, wenn ich solche Sachen muss hören. Ich würde sagen, wir machen zum Erholen von diesen schrecklichen Aussagen da um ein bisschen Musik und sind dann gleich damit zurück und steigen gerade um mich ein in den Vortrag von der Anita Petek-Dimmer.
Eigentlich etwas von früher,
sage
ich,
wo ein Zufall hatte. Non, mais moi, je crois au dragon, bien sûr, puisque je fais partie de la même famille.
Das haben wir früher gesehen, dass das Mädchen nicht lange draussen bleibt am Abend.
Mythen und Fakten, die Hintergrundsendung auf Radio FR.
Jawohl, Mythen und Fakten hier auf Radio FR mit dem heutigen Wahnsinnsthema zu den Impfungen, Sinn und Unsinn. Wir haben am 18.04. den ersten Teil gehört von dieser Sendung. Heute sind wir also mit drin im zweiten Teil und sind gerade in der Hauptzeit angelangt. Am Mikrofon für euch ging noch der David Ebischer. Wir steigen jetzt um mich ein in den Vortrag von der Anita Petek-Dimmer, wo es gerade ähnlich schrecklich weitergeht wie vor der musikalischen Pause.
Sehr viele Kinder, die jetzt noch ein drittes Mal geimpft werden, wo die Eltern sich vom Arzt breitschlagen lassen oder von der Schwiegermutter oder von der Freundin oder wer auch immer, der ihnen erzählt, sie müssen die nächste Impfung auch noch machen. Die Mütter, die Eltern finden sehr oft die Kinder dann wenige Tage später oder halt manchmal noch in der gleichen Nacht morgen tot im Bett. Und dann heißt es plötzlicher Kindstod. Sudden Infant Death Syndrome heißt es auf Deutsch. Und in der Schweiz und in Österreich sterben pro Jahr zwischen 60 und 80 Kinder am plötzlichen Kindstod. In Deutschland im Moment zwischen 600 und 800 bis zu 1000 Kinder pro Jahr. Bereits seit den 50er Jahren weiß man, dass 2/3 aller Kinder, die am plötzlichen Kindstod sterben, wenige Stunden bis 7 Tage vor ihrem Tod gegen entweder Tetanus, Diphtherie oder vor allen Dingen Keuschhusten geimpft worden sind. Das wird totgeschwiegen, weil das bringt natürlich kein Geld, wenn man das veröffentlicht. Krampfanfälle, das steht übrigens alles auch, das steht alles im Beipackzettel drin, gell? Das, was ich Ihnen jetzt vorlese. Nur leider kriegen wir den ja so selten zu Gesicht. Krampfanfälle, Fieberkrämpfe, besonders nach der Masern, Mumps, Röteln und nach der Windpockenimpfung. Dann Lähmungen, entweder im geimpften Glied, im Arm, im Bein oder halt auch im ganzen Körper. Nervengifte, gell, sind ja drin, im Impfstoff enthalten. Epilepsie, Nerven- und Nierenschäden, eben durch diese Nervengifte. Diese Nieren, die Nieren müssen diese Stoffe ja ausscheiden und die sind halt dann sehr oft überlastet und dann kommt es halt zu Nierenschäden. Und sehr oft steht im Beipackzettel drin, vorübergehende Nierenschäden. Also ich weiß nicht, was vorübergehend ist. Wir betreuen im Moment ein Kind, der hat das bereits seit 3 Jahren und es läuft immer noch mit der Diagnose vorübergehend. Deswegen, für mich wäre vorübergehend vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage, aber das ist ein Gummibegriff, den kann man ja nehmen, wie man will. Autoimmunerkrankungen, das heißt, wo der Körper sich gegen sich selber richtet, wie zum Beispiel eine Multiple Sklerose, die Hepatitis B-Impfung, die neue HPV, Gebärmutterhalskrebsimpfung, FSME-Impfung, vor allen Dingen Zeckenimpfung auch, also sie heißt ja FSME, also nicht Zeckenimpfung, aber Sie wissen, was ich meine. Ebenfalls wird gewarnt von einer Multiple Sklerose. In Frankreich finden keine Schulimpfungen mehr statt mit Hepatitis, gegen Hepatitis B, weil dort hat es innerhalb von 2 Jahren mehr als 600 Fälle von Multiple Sklerose bei den Schulkindern gegeben. Wir Schweizer und ihr Deutschen, ihr habt den gleichen Impfstoff und die Österreicher auch wie die Franzosen, so ganz nebenbei. Machen wir ein bisschen Werbung, es handelt sich um Engerix B von Glaxosmith Klein. Dann, übrigens, und beim FSME-Impfstoff, beim Zeckenimpfstoff steht drin, diese Impfung, im Beipackzettel steht, diese Impfung kann, so wie jede andere Impfung auch, den ersten Schub einer Multiple Sklerose auslösen. Diabetes, Zuckerkrankheit, juveniler Diabetes bei kleinen Kindern, die im Alter von wenigen Monaten an Diabetes erkranken, sehr, sehr häufig, Tendenz steigen, vor allen Dingen nach letzten Sommer sind extrem viele Fälle in Österreich aufgetreten, nach der FSME-Impfung, nach der Mumps und nach der HIP-Impfung, HIB, die werden sogar als Impfschäden ganz offiziell und problemlos anerkannt. Dann eine Enzephalitis und eine Meningitis, also eine Enzephalitis, eine Gehirnentzündung, und eine Meningitis, eine Gehirnhautentzündung, treten nach so gut wie jeder Impfung auf und stehen auch bei jeder Impfung im Beipackzettel als Nebenwirkung aufgelistet. Dann GBS, Guillain-Barré-Syndrom, das heißt auf Deutsch aufsteigende Lähmung, ein bisschen zur Atemlähmung. Die Lähmung fängt unten bei den Füßen an und steigt im Normalfall, was immer das ist bei einer Krankheit, bis das die Lunge erreicht, und wenn nicht künstlich beatmet wird, kann sie ja zum Tode führen, braucht 1 Jahr. Das heißt, im Falle eines Impfschadens findet das Ganze innerhalb von 2-3 Monaten statt. GBS besonders nach der FSME-Impfung, also Zeckenimpfung, und nach der Grippeimpfung. Dann chronische Müdigkeit, das hoffe ich nicht, dass das jetzt demnächst hier über euch rüberfällt, gell? Sondern da meine ich jetzt wirklich eine chronische Müdigkeit. Und Depressionen, vor allen Dingen nach der Hepatitis A und B-Impfung. Dann Unruhe, das ist meistens bei kleinen Kindern schon die Vorstufe zu einem hyperaktiven Kind, hier ist absolute Vorsicht geboten. Dann Bettnässen in einem Alter, wo es nicht mehr dazugehört. Schlafstörungen, die Kinder hören meistens schon in der gleichen Nacht, in der ersten Nacht nach dem Impfen auf, richtig durchzuschlafen, das kann sich über Jahre wegziehen. Wachstumsstillstand über 2-3 Jahre, Entwicklungsrückstände von mehreren Jahren oder eben Todesfälle sind keine Einzelheiten und sehr, sehr oft leider nach dem Impfen.
Ja, wenn ich das so höre, das tue ich mich schon gerade ein bisschen wahnsinnig, weil wenn man die eigenen Kinder oder auch selber geimpft wird, habe ich es noch nie erlebt, dass ein Arzt uns oder mir über so viele Nebenwirkungen aufgeklärt hätte. Sehr erstaunlich, sehr verwundert bin ich auch, wenn ich das jetzt so muss feststellen, dass ich mir schon x-mal habe impfen und noch nie über die Nebenwirkungen aufgeklärt worden bin. Wir machen jetzt ein bisschen Schocktherapie, ein bisschen Musik. Anti-Schock, machen wir jetzt ein bisschen. Oh nein, fahren wir gerade weiter im Vortrag von der Anita Petek-Dimmer.
My train is going, I see it in your eyes. I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hand. Babe, I love you. Babe, I love you. Babe, I love you.
Mythen und Fakten. Die Hintergrundsendung auf Radio FR.
Jawohl, wir sind dagegen noch bei Mythen und Fakten auf Radio FR. Am Mikrofon weiterhin für euch David Ebischer. Wir gehen weiter im Vortrag von der Anita Petek-Dimmer und sind gespannt, was wir weiter erfahren.
Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht von Deutschland. Die gibt es, sind ganz offizielle Zahlen. Die Österreicher und Schweizer bitte ich jetzt prozentual ein bisschen runterzurechnen. Dann könnt ihr das für euch auch ausrechnen, weil wir sind ja gleich gebaut und haben die gleichen Impfstoffe. Es ist also das Gleiche. Das Paul-Ehrlich-Institut hat innerhalb von 10 Jahren 13.141 Meldungen über schwere Reaktionen nach Impfungen gesammelt. Also das heißt, schwer heißt jetzt Diabetes, eine Enzephalitis, also das ist jetzt nicht eine kleine Rötung oder ein leichtes Fieber, sondern wir reden jetzt von schweren Fällen. Dabei haben sie zugegeben, das Paul-Ehrlich-Institut, dass das gleich, also das ist Deutschland, gell, dass das höchstens 5% der tatsächlichen Fälle sind, weil die anderen werden gar nicht gemeldet. Oder man geht davon aus, nachdem sie gemeldet sind, das kann nichts damit zu tun haben und dann kehren wir es unter den Teppich. Wenn wir die Zahl jetzt auf 100% aufrechnen, dann ergibt das pro Jahr 26.282 Fälle von schweren Nebenfällen oder 262.820 innerhalb von 10 Jahren. Nach Angaben vom Robert-Koch-Institut in Deutschland werden jährlich ca. 40 Millionen Impfungen ausgeführt. Letztes Jahr waren es sogar 45 Millionen. Es erleidet somit jeder 1.522. Geimpfte mehr oder weniger schweren Schaden nach der Impfung. Dr. Hartmann hat diese Zahlen zusammengestellt. Er hat damals Leiter im Paul-Ehrlich-Institut für die Impfschadensmeldung und hat seine Doktorarbeit daraus geschrieben. Und im Mai 1996 1997 hat er sie veröffentlicht und im Juni 1997 ist er fristlos entlassen worden. Ja. Wenn Pharmafirmen Forschern Geld geben, die geben ja die Studien in Auftrag, ist dann, jetzt nenne ich keine Namen, aber das lassen wir jetzt lieber, aber es gibt ja auch bei uns in der Schweiz, in Deutschland, gibt es auch Professoren an den verschiedenen Kliniken und die kriegen dann so Studien in Auftrag. Und dann müssen die diese Studien quasi bei sich, bei den Patienten, Probanden, Patienten sollten es eigentlich nicht, bei den Probanden sollten die diesen Impfstoff dann austesten. Und die Wirksamkeit und so weiter. Diese Pharmafirmen, wenn die Gelder ausgeben, dem Professor jetzt, der die Studie bekommt, um die Wirksamkeit und Impfstoffen zu prüfen, sind die Ergebnisse immer zugunsten von der Pharma verzerrt. Da hat es in den letzten paar Jahren, hat es ja da Riesenskandale drum gegeben, einige von den sehr renommierten Fachzeitschriften, wie Lancet und so weiter, die haben sich ja geweigert, Studien zu veröffentlichen, weil sie gesagt haben, die sind so manipuliert, die Studien, die dann zum Schluss zu uns kommen, dass wir das nicht mehr verantworten können. Und die haben quasi wie eine eigene Ethikkommission gegründet, nur leider sitzen da auch wieder Pharma-Mitglieder drin, schlussendlich sieht es dann alles wieder gleich aus, gell? Statistiker, jeder Professor, der einen oder ein Doktor oder weiß nicht wer, es muss auch kein Doktor sein, aber meistens ist ja besser, da ist ein Professor vorne dran, das macht sich ja auch für die Pharmafirma besser, wenn sie sagen kann, Herr Professor, Doktor, hat diesen Impfstoff getestet, dann klingt das ja schon besser, gell? Die geben dem einen Statistiker zu Hilfe. Das heißt, der hat jetzt sein Ergebnis und der Statistiker, der feilt jetzt an den Zahlen rum, so dass er wirklich gut aussehen. Es gibt ja auch so ein dummes Sprichwort, wo heißt, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Der Ausspruch nehme ich an, der kommt direkt aus der Pharmaindustrie. Der wird so lange gefeilt, bis diese... Nein, geh nochmal zurück. Der wird so lange gefeilt, bis diese Studie in einem positiven Licht dasteht, beziehungsweise nach Möglichkeit, es gibt sogar Studien, es gab jetzt eine vom Professor Verst, oder nein, Doktor ist noch nicht Professor, wir wollen ihn nicht befördern, wo er nicht befördert ist, Dr. Verstraten, er hat ja mit der Quecksilberstudie bei autistischen Kindern die Studie, er hat die dreimal umgearbeitet, hat die das erste Mal fast veröffentlicht, ich habe die Originalstudie, die allererste, dann ist drei verschiedene Versionen gibt es, die dritte ist zum Schluss dann wirklich veröffentlicht worden, in der Zeitschrift, in der Pediatrics, und zum Schluss war das Ergebnis genau umgekehrt. Im ersten Studie hieß es, es ist eindeutig bewiesen, dass Quecksilber, Zusatzstoff im Impfstoff, die Kinder autistisch machen. In der dritten Version von der Studie, da hat man ihn bearbeitet. Verschiedene Pharmafirmen, CDC, ist man zusammengesessen, da gab es ein paar Sitzungen und was anderes dann mit Sicherheit auch noch. Und dann hat es geheißen, zum Schluss hieß es sogar so weit, dass die Kinder, die mit quecksilberhaltigen Impfstoffen geimpft worden waren, die hieß es, die wären sogar geschützt gewesen vor Autismus. Das war die dritte Version von der Studie, die dann zum Schluss rauskam. Ich habe auch in meinem Buch habe ich über die Studie geschrieben, habe das erklärt, wie sie zustande gekommen ist und so weiter. Und Herr Dr. Verstraten hat sich jetzt genötigt gesehen vor 2-3 Jahren. Er hat mich persönlich auch angeschrieben, hat sich jetzt genötigt gesehen. Er möchte da einen Kommentar dazu abgeben und wir haben gesagt, er darf einen Kommentar dazu abgeben. Aber ich möchte dazu wissen, was da wirklich gelaufen ist und dann wollte er keinen Kommentar mehr zu dieser ganzen Sache abgeben. Als Belohnung hat er kommt aus den USA, als Belohnung, dass er das gemacht hat, hat er von GlaxoSmithKline in Brüssel eine sehr hohe Stelle angeboten bekommen. Es geht ums Geld und nichts anderes.
Scheinbar geht es wirklich ums Geld, um nichts anderes wie in vielen anderen Bereichen. Leider auch in der heutigen Zeit. Wir machen jetzt zur allgemeinen Auflockerung und damit wir nicht allzu hart jetzt da irgendwie in eine Depression driften, weil wir geimpft sind oder unser Kind schon impfen und mit ein bisschen Musik und sind dann gerade zurück mit dem spannenden Thema Impfungen, Sinn und Unsinn.
Just can't keep away. In the just can't go. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, mama, and I know inside you care. So get down, down here beside me. Oh, you ain't going nowhere. No, I won't hurt you, mama, but it's getting so hard. Oh, we'll be right back.
Mythen und Fakten. Die Hintergrundsendung auf Radio FR.
Wie sie hier ging noch bei Mythen und Fakten. Impfungen, Sinn und Unsinn. Wir kommen zum allerletzten Teil vom Vortrag von der Anita Petek-Dimmer. Hier geht es noch um Forscher, um Forschungsstudien. Wie werden Forschungsarbeiten präsentiert und so weiter und so fort. Also hier zum Abschluss noch einmal sehr ein spannender Part im Zusammenhang mit Impfungen hier bei Mythen und Fakten.
Stellt ein Forscher in seinen Untersuchungen fest, dass ein Impfstoff gravierende Nebenwirkungen hat, also wenn negative Daten auftreten, dann wird die Studie nicht veröffentlicht, dann verschwindet die in der Schublade. Es gibt sehr viele, sehr tiefe Schubladen bei der Pharmaindustrie. Die Pharma ist dann nicht verpflichtet, dem Forscher sein vereinbartes Honorar auszuzahlen. Er selber darf die Studie nicht veröffentlichen, sie ist Eigentum der Pharma. Da gab es ja jetzt vor ein paar Jahren Skandale, wo dann ein englischer Forscher, der hat, oder ein schottischer war es, der hat ja die Studie dann auf eigene Faust veröffentlicht, der ist dann fristlos entlassen worden. Riesengroße Skandale gab es da drum, also das wird alles vertuscht. Erstens mal kriegt er kein Geld, er kann sie nicht selber veröffentlichen und dann wollen wir ganz ehrlich sein, jetzt mal ein bisschen unter uns, er hat jetzt sehr lange an dieser Studie gearbeitet, er hat sehr viel Geld da reingesteckt und zum Schluss kriegt er nichts dafür, da ist natürlich die Versuchung groß, ein bisschen nachzuhelfen, dass sie doch ins Bild reinpasst und dass man zum Schluss halt sein Geld kriegt. Gell? Es gibt keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen und da haben wir jetzt letztens, das Robert-Koch-Institut in Deutschland hat mir das bestätigt. Ich habe keine gefunden und habe sie gefragt, da hat sie mir bestätigt, das stimmt. Das heißt, auch unsere Zulassungsbehörden haben keine einzige Wirksamkeitsstudie von Impfungen und trotzdem werden die Impfungen zugelassen, kaum dass der Impfstoff ein bisschen abgekaltet ist, dass man ihn in die Ampullen abfüllen darf. Warum sind die Krankheiten rückläufig oder völlig verschwunden? Wie ist das? Warum ist das? Das ist doch vom Impfen, oder? Das wird uns ja seit mehr als 100 Jahren wird uns das erzählt. Krankheiten sind zurückgedrängt, ja ausgerottet worden, weil wir uns so fleißig impfen. Und wenn wir aufhören würden mit dem Impfen, das ist ja das, wo man uns jetzt immer wieder sagt, weil wir haben ja gewisse Krankheiten gar nicht mehr bei uns. Wenn man aufhören würde, dann kämen diese Krankheiten alle zurück. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Und hat belegen können, dass jede einzelne Krankheit, gegen die wir impfen, bereits rückläufig war, was die Schwere anbelangt und die Häufigkeit. Und dann ist erst die Impfung eingeführt worden. Und man kann ja wohl schlecht behaupten, die Impfung hätte rückwirkend gewirkt. Das wäre doch zu schön gewesen, das würde ihm auch keiner glauben. Verantwortlich sind ganz, ganz einfache Dinge. Eine ausreichende Ernährung. Vor 150 Jahren gab es in der Schweiz die letzte Hungersnot. Das hat mich selber auch erstaunt, als ich das gelesen habe. Vor 150 Jahren, weiß heute jemand bei uns in Europa, in Mitteleuropa, was Hunger ist? Nein, das weiß niemand heute. Heute sind sie nicht mehr unterernährt, heute haben wir keine Krankheiten, weil die Kinder unterernährt sind, sondern heute haben wir Krankheiten, weil sie über... Also jetzt reden wir nicht von der Qualität, wir reden jetzt nur von der Quantität, gell? Heute haben wir Krankheiten, weil die Kinder zu gut ernährt sind. Sauberes Trinkwasser... Gab es vor 50, 100 Jahren, gab es kein sauberes Trinkwasser bei uns. Und wenn Sie sich heute vorstellen, eine afrikanische Frau, die stundenlang läuft, um einen Krug Wasser heimzubringen, eine braune Brühe, das ist ihr Trinkwasser, da würdet ihr nicht mal die Füße drin waschen. Das bringt sie heute mit nach Hause, diese Zustände kennen wir nicht. Habt ihr gewusst, dass es Deutschland und Schweiz, ist eins von den, ich glaube, die einzigen Länder, wo man im ganzen Land das Wasser bedenkenlos aus dem Wasserhahn trinken kann? Vor 200 Jahren gab es ja nicht mal Seife, deswegen haben wir ja Parfüm und Puder erfunden. Zum Schluss hat man es halt abgekratzt, das Zeug. Wie schaut es heute aus? Heute haben wir ja Krankheiten wegen zu viel Hygiene. Jetzt heißt es ja neuerdings, die Kinder sollten doch vielleicht wieder ein bisschen im Sand spielen und Dreck runterschlucken und Sand. Vor ein paar Jahren hätten wir uns am liebsten ja noch empfohlen, die Kinder dreimal täglich zu desinfizieren. Aber jetzt dürfen sie langsam wieder anfangen, Dreck zu essen. Saubere, trockene und warme Wohnungen, also sauber, das lassen wir jetzt mal, das ist ja so ein relativer Begriff, gell? Aber trocken und warme Wohnungen, das ist der Grund, warum bei uns die Tuberkulose zurückgegangen ist. Es gibt keine einzige Impfung, die wo auch nur für wenige Stunden imstande ist, uns, unsere Kinder oder unsere Tiere überhaupt vor einer Krankheit zu schützen. Keine einzige Impfung. Ein geimpfter Mensch, wenn er in die Versuchung kommt zu erkranken, sei es durch Unfall oder was auch immer, Schwäche von der Gesamtgesundheit, er wird genauso erkranken wie der ungeimpfte Nachbar nebenzu. Da gibt es keinen Unterschied. Er wird auch nicht weniger erkranken, weniger stark oder ohne Komplikationen. Er wird genauso erkranken wie der andere.
Das ist wahnsinnig, was wir heute alles für Informationen bekommen haben über die Impfungen, ob es wirkt oder nicht wirkt, mit Statistiken ausgesehen, die ganzen Untersuchungen, die sie gemacht haben, Experiment und so weiter. Also ein ganz interessantes Thema und bleibt jetzt natürlich jedem selber überlassen, ob er sich impfen oder nicht impfen, seine Kinder impfen oder nicht impfen. Vielleicht noch als Beispiel am Schluss hier zu der berühmten oder berüchtigten Mumps-Epidemie, die es gegeben hat seinerzeit. Da hat man plötzlich alle Kinder anfangen zu impfen, aber dummerweise ist der Schuss hinterher und viel mehr Kinder sind am Mumps erkrankt als vorher. Man hat dann im Nachhinein festgestellt, dass 50'000 von diesen regulär richtig geimpften Kindern tatsächlich am Mumps erkrankt sind und sehr viele andere, die nicht geimpft worden sind, eben nicht erkrankt sind. Also das noch als Beispiel am Rand. Ich hoffe, es hat noch Spass gemacht, obwohl das Thema nicht wirklich als spassiges ist und wahrscheinlich auch für eine gewisse Verunsicherung tut, Sorgen jetzt bei euch daheim. Und hoffe, dass ihr bei der nächsten Sendung Mythen und Fakten hier auf Radio FR und mit dabei werdet sein. Die nächste Sendung wird am 29. Mai hier über den Äther gehen. Am Mikrofon für euch war der David Ebischer. Mich freut, dass ihr dabei gewesen und ich hoffe sehr schwer, dass ihr das erste Mal mit dabei seid und bedanke mich schon jetzt um mich für die vielen Feedbacks auf die Sendung. Habt ihr hier mal Ideen oder Themenvorschläge für unsere Mythen- und Fakten-Sendung? Lasst noch nicht hindern, sondern sendet mir einfach als E-Mail an david.ebischer@radiofr.ch. Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Ostermontag wünsche ich noch allen zusammen. Für die, die morgen arbeiten müssen, guten Start und für die anderen weiterhin schöne Ferien. Das wäre es mit Mythen und Fakten hier auf Radio FR. Bye bye, tschüss, habt's gut, bis zum nächsten Mal.
Das ist eigentlich etwas von früher, sage ich, die Einzelfokus hatten.
Non, mais moi, je crois au dragon, bien sûr, puisque je fais partie de la même famille.
Das haben wir früher gesehen, dass das Mädchen nicht lange draussen bleibt am Abend.
Mythen und Fakten, die Hintergrundsendung auf Radio FR.